If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Herzlich willkommen, liebe Serienjunkies, zu einer neuen Ausgabe des Serienbiz-Podcasts. Mein Name ist Hannah und wir sind weiterhin im Abstandsstudio und ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir über die Ferne und über die Fernweiten von Zoom zugeschaltet. Stell dich doch einmal bitte selber vor.
Hallo Hannah. Ich bin Julia Fidel. Ich leite das Serienprogramm der Berlinale seit dem vergangenen Jahr und schaue auch privat sehr gerne sehr viele Serien und choreografiere auch Tanzszenen für mehrere deutsche Serien.
Das fand ich, kurzer Klammer, das fand ich übrigens sehr, sehr schön, als wir uns das erste Mal in der Branche kennengelernt haben. Du bist ja zum Teil ja auch verantwortlich oder zum Ganzen verantwortlich für die Tanzszenen in Babylon Berlin.
Richtig.
Oh, super schön. Genau, aber heute ist Freitag und da ist ja so einiges passiert diese Woche. Berlinale Series Market. Erzähl mal ganz kurz, Julia, kannst du noch ungefähr schätzen, wie viele Interviews du diese Woche gegeben hast?
Ja, es waren tatsächlich sehr viele und auch überraschend viele, denn es war ja schon für uns so, dass wir gesagt haben, gut, dann ist jetzt Anfang März dieser Industry-Event und wir haben dann im Sommer die Möglichkeit, ein Publikum zu erreichen mit diesem Summer Special und jetzt war das doch alles sehr belebt. Also viele.
Sag mal ganz kurz, ich habe das nicht so ganz verstanden. Wird es dann im Sommer auch einen Serienteil geben oder da dann nur Klassik, sag ich mal, Film und hoffentlich dann mit Kinos?
Also es wird von jedem Programm was gezeigt und ich weiß nicht, ob es Programme gibt, die in Gänze gezeigt werden. Bei uns werden wir wahrscheinlich so 4 von den 6 Serien zeigen können.
Ah, von denselben?
Ja, genau. Ah, okay. Von denen, die wir jetzt vorgestellt haben. Und sonst müssten wir ja alles nochmal neu aufnehmen. Das machen wir natürlich nicht. Und wir lieben ja die Serien auch sehr, die wir ausgewählt haben. Und auch hoffen natürlich wahnsinnig, dass das alles klappt und dass wir dann auch diese Menschen, die wir jetzt schon auch über solche Meetings wie unseres jetzt schon sehr viel gesehen haben, dass wir die dann auch tatsächlich live in Berlin treffen und mit denen gemeinsam dann das mit dem Berliner Publikum feiern können.
Ich wollte gerade sagen, also jetzt so in Corona, letztes Jahr wart ihr noch, sag ich mal, in der positiven Situation, dass es eigentlich so das letzte Serienfestival eigentlich war, bevor alle in Lockdown gegangen sind.
Ein unglaubliches Glück.
Na, ich wollte gerade sagen, ich dachte auch kurz danach im März so, Gott, Julia, du wirst bestimmt 10 Kreuze machen, dass das noch irgendwie über die Bühne gegangen ist. Und man merkte ja auch schon dann Ende Februar, ne, 2020, dass es ja auch schon so, die Italiener hatten ja auch schon wilde Sachen zu berichten. Also es war ja auch eine sehr merkwürdige Stimmung. Ich musste da jetzt auch diese Woche sehr stark dran denken, einfach was für eine komische Situation das war. Aber erzähl doch mal ganz kurz, ihr seid jetzt komplett digital gegangen. Was war so das Schwierigste an der Digitalisierung jetzt für Berlinale, für dich oder für dein Team auch insgesamt?
Ja, also die gesamte Organisation des digitalen Events lag ja beim European Film Market und das war natürlich was, also da sind, verhältnismäßig für ein Projekt dieser Größe natürlich sehr plötzlich ins kalte Wasser geworfen worden und haben das war immer als duales Event geplant und plötzlich war es ein vollständiges Online-Event und das war, glaube ich, schon eine Sache, die sehr viele Menschen da auch an ihre Grenzen gebracht hatte. Aber zum Glück hat das alles sehr gut funktioniert und es gibt einfach sehr viele großartige KollegInnen bei dem European Film Market, die das einfach mal gewuppt haben, was echt ein großes Glück ist. Und für uns, wir haben eben diese Programmierung gemacht. Ich würde sagen, die schwierigsten Momente waren für uns die ja schon relativ frühe Realisierung, dass es so nicht passieren kann, wie wir uns das vorstellen. Dann erstmal die Überlegung, was stattdessen passiert und auch die Gespräche mit den Serien-Creatoren, die wir ja auch schon eingeladen hatten, darüber, was wir ihnen jetzt sagen können, was wir ihnen noch nicht sagen können, worauf wir hoffen. Also diese Unsicherheit, die wir ja alle im Privaten auch erleben und kennen, ist ja nochmal eine andere, wenn man sie dann auch eben professionell vermitteln muss. Und das, ja, also das geht einem schon auch so ein bisschen an die Substanz, dann diese, ja, das so mitzutragen. Aber wir haben ja jetzt eine ganz gute Lösung gefunden.
Ich wollte gerade sagen, ich habe das Gefühl, die Planbarkeit ist momentan so 2 Tage, würde ich sagen, ne? Und ich mag gar nicht mir vorstellen, wie das dann bei so einem Event ist, wenn man dann mit Brasilien oder, ne, international noch spricht. Aber genau, ja. Erzähl doch mal, ihr habt jetzt 6 Serien im Programm gehabt. Letztes Jahr waren es 8. Darf ich fragen, waren es nur 6, weil du nichts Besseres gefunden hast? Oder merkte man schon so ein bisschen vorab, dass durch Corona einfach auch in der Produktion natürlich so eine Art von Stau und vielleicht nicht so viel fertig geworden ist?
Ja, also wir haben immer zwischen 6 und 8 Serien im Programm. Also das ist die normale Spanne, die es bei uns gibt. Und ja, das hat auch ein bisschen was mit Programmentscheidungen zu tun. Dieses Jahr war es von Anfang an klar, dass wir nur 6 nehmen werden, weil wir wussten, dass es eben zumindest teilweise online stattfinden wird. Und wir denken, dass die Aufmerksamkeit, die man den einzelnen Serien geben kann, und dass das einfach besser funktioniert mit 6 als mit 8, dass wir uns da ein bisschen begrenzt haben. Genau, vielleicht werden es nächstes Jahr wieder 8, wer weiß.
Und es ist ja auch fast schon dem Trend folgend, ne? 6 ist ja auch das neue 8 eigentlich in der Serienwelt. 6 Folgen statt 8 Folgen.
Genau, genau. Der Trend geht zur Miniserie. Nächstes Jahr werden es 4. Genau. Nein.
Aber vielleicht kannst du so einmal ganz kurz auch den Zuhörern und Zuhörerinnen erzählen, was so die 6 Serien waren. Ich finde es ja immer ganz spannend, wenn ich mir das Programm anschaue und dann ja auch teilweise was sehe davon, habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass da auch so ein kleiner Wink mit dem Zaunfall von dir ist bezüglich der deutschen Serienmacher. Bin ich da richtig? Also über jeder Serie denke ich mir so, okay, Julia hat die gewählt, um das und das zu vermitteln.
Ja, also ich bin ja nicht Lehrerin geworden, sondern arbeite bei einem Festival. Aber natürlich programmiert man das, was man sich wünscht, also was man sich zu sehen wünscht oder sich dann eben zu sehen gefreut hat. Und wir haben 6 sehr unterschiedliche Serien. Ich hatte schon mal gesagt, es gibt irgendwie extreme Ausschläge. Also manchmal hat man ja ein Programm, wo sich alles irgendwie ein bisschen ähnelt, vielleicht auch in der Gestaltung. Aber ich finde hier, da schlagen die Emotionen und auch eben die unterschiedlichen Bildästhetiken schon sehr stark aus. Wir haben zum ersten Mal, wir waren ganz glücklich, dass wir zum ersten Mal eine Serie aus Lateinamerika hatten und plötzlich hatten wir 2. Das war eine große Freude. Einerseits Entre Hombres von Pablo Fendrick, das ist eine HBO Lateinamerika-Serie. Und ich meine Portugiesisch, Os Últimos Dias de Gilda, also The Last Days of Gilda von Gustavo Pizzi. Und das waren beides große Entdeckungen für uns. Die stehen sehr stark für sich, beide 4 Episoden, also Miniserien. Sehr dringliche Geschichten, könnten unterschiedlicher kaum sein, wobei der Machismo in beiden auch eine Rolle spielt. Also wir haben einige toxische Männerbilder, mit denen wir uns auseinandersetzen, aber auf wirklich denkbar unterschiedliche Weise. Und ja, was haben wir noch? Ich will ja nicht zu viel von den Einzelnen erzählen. Philly D.A. ist unsere erste Dokumentarserie im Programm. Die kommt aus den USA und handelt von einem progressiven District Attorney, der versucht, das System von innen zu ändern. Wir haben das britische AIDS-Drama It's a Sin, von dem du wahrscheinlich schon ganz viel gehört hast. Wir haben Snow Angels, Snöengler aus Skandinavien, Schweden, Dänemark, was total vielschichtig, großartig und, wie ich finde, sehr packend ist. Und dann die von dir erwähnte deutsche Serie, die mal wieder zur Hälfte aus Österreich kommt, Ich und die Anderen. von David Schalko mit einem unglaublichen Schauspielerensemble, das auch mit großer Freude und Lust an Komik aufspielt.
Genau. Ich muss sagen, vielleicht wenn es interessiert, ich habe leider nur 3 von den 6 sehen können. Ich glaube, das ist auch immer so ein bisschen Badge geschuldet. Ich habe ja nur in Anführungsstrichen ein kleines Presse-Badge und es ist manchmal ein bisschen schwieriger da. Ne? Genau, kein Business-Badge gehabt. Deswegen habe ich leider Snow Angels, Gilda und It's a Sin gesehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass die 3 mir wahnsinnig gut gefallen haben, speziell Gilda. Also ich kann jedem auch nur sagen da draußen, ich glaube, es ist noch nicht verkauft nach Deutschland, soweit ich es mitbekommen habe.
Nein, und genau, wir appellieren die ganze Zeit an die Welt, also die uns doch bitte Gilda bringen soll.
Ja, also erstmal, ich muss auch sagen, ich war am Anfang sehr verwirrt. Also man wird so reingeworfen in dieses brasilianische, ich weiß nicht, kleinstädtische, wo ich auch persönlich eigentlich wenig Zugang habe. Und es ist auch sehr, was ich eigentlich potenziell nicht so mag, es ist sehr so Azi-Fazi, nenne ich es immer, gedreht anfangs, finde ich. Also du hast so, ne, sehr, oder? Du weißt, was ich meine, ne?
Du hast halt so Tableaus, ne? Genau. Tableaus, die sehr stark mit Schwarz und sehr intensiv ausgeleuchtet sind, mit so eingeblendeten Zitaten.
Och, und da dachte ich am Anfang schon so, oh, Julia, was tust du mir an?
Hat Julia da wieder für einen ausgewählt.
Genau, aber ich muss sagen, ich war nachher so komplett drin und ich muss auch sagen, ich glaube, das ist auch die perfekte Serie, die man jetzt so im Lockdown guckt, weil man so komplett einfach mal was anderes sieht und rausgezogen wird aus dem, also ich habe glaube ich wirklich mal, es sind ja auch nur 4 Folgen A30, also die 2 Stunden habe ich mal komplett nicht an die derzeitige Situation gedacht, also im besten Sinne und ich muss auch sagen,
das freut mich so, dass du das sagst, weil ich ja finde auch, dass diese Serie so eine unglaubliche, ich meine, das ist eine Serie, in der auch eine sehr starke Bedrohung vorkommt, die immer wieder so unterschwellig hochwabert. Aber diese Sinnlichkeit, ne, diese Körperlichkeit und dieses Lebensbejahende in dieser Hauptfigur ist nimmt einen komplett ein, oder?
Total. Und diese Stimmung, ne, diese sehr menschliche Stimmung, wenn sie so draußen mit ihrer Freundin irgendwie sitzt und was trinkt oder was isst und genau wie du sagst, die Sinnliche. Ich fand, das war wahnsinnig schön und ich realisierte auch, dass ich das irgendwie lange nicht mehr gesehen hatte. Also weil man jetzt so irgendwie auch aus dem Winter kommt und ich finde, das ist alles nicht so sinnlich gerade momentan irgendwie. Also absolut. Das, ne, also deswegen, ich muss sagen, vielen, vielen Dank dafür. Und auch nachher diese Tableaus, wie du natürlich richtigerweise sagst, ich fand sie nachher dann toll. Also ich merkte selber, dass ich so mit meinen Vorurteilen und schnellen Voreingenommenheit dann einfach auch mein Urteil revidieren musste. Und das finde ich ja auch immer schön, wenn man so reingeht in etwas und dann so merkt seine eigene Puppigkeit und nachher dann so völlig anders wieder rausgeht. Also
du siehst mich gerade, aber ich strahle über das ganze Gesicht, weil es mich so freut, dass dich diese Serie auch gekriegt hat, weil ich sie wirklich, ja, also wir waren von dieser Serie auch komplett hingerissen und es gab am Ende mit unserem Auswahlgremium eine Sitzung, wo alle nochmal betont haben, wie sehr sie Gilda lieben und das war, also ja, da war das schon, das ist wirklich so eine Siegerin der Herzen.
Ja, und ich fand es auch so schade in dem Moment, also im Nachhinein dachte ich dann auch so, Gott, ich hätte es so gerne im Kino gesehen. Also ich hätte so gerne die Reaktion der Menschen gesehen darauf.
Ne? Genau, und siehst du, das freut mich auch so, dass du das sagst, denn das ist ja auch das, wenn du zurückkommst, was war am härtesten oder was war am schwierigsten an der ganzen Situation? Die Filme, natürlich ist das gerade, also natürlich haben wir gerade für die Filme eine schwierigere Situation als für Serien. Denn Serien können wir ja weiterhin schauen und bei Filmen sind einfach auch die Preispolitik und alles ist komplett im Wanken und in Unsicherheit, weil man gar nicht weiß, wann man die wieder auswerten kann und so. Und da haben wir ja mit Serien, also die Serien haben ja eine ganz andere Verwertungsstrategie und haben da viel mehr Glück. Aber dass für die Serien diese Kinopräsentation weggefallen ist, das ist ja eigentlich besonders traurig, denn die haben das ja sonst nicht. Und wir haben ja sonst keinen Ort, wo wir gemeinsam eine Serie schauen auf einer großen Leinwand, danach mit diesen SerienmacherInnen ins Gespräch kommen können und uns danach darüber austauschen können. Und das ist ja auch so das Besondere, weswegen wir dieses Programm machen und dass das dann wegfällt, ist ja für uns eigentlich, ja, es ist ungleich schwieriger oder trauriger, denn hoffentlich kommen die Filme ja doch auch alle nochmal in ein Kino.
Total. Und gerade bei Gilda, sorry, ich sage immer Gilda, aber nein, Gilda. hätte ich ja auch so gern gesehen, genau wie du sagst. Ich hätte den Regisseur und vor allem die Hauptdarstellerin auch gerne so in normaler Klamotte und im normalen Umfeld gesehen, weil das finde ich ja auch immer so spannend. Also gerade bei Schauspielern und Schauspielerinnen, wie sie dann agieren auf der Bühne. Und gerade bei Festivals ist das ja auch die einzige Möglichkeit, genau wie du sagst, das auch zu erleben. Und dann, wie gesagt, auch die Response von den anderen Journalisten und dem Publikum zu sehen. Also ja, also fantastische Serie. Ich hoffe wirklich, dass irgendwer sie kauft. Ich glaube auch, sie würde sehr gut im Stream funktionieren, weil allein, ich weiß nicht, ob du das auch siehst, aber ich habe immer das Gefühl, bei Netflix und Amazon wird ja auch sehr gern geklickt auf so ein bisschen, du nanntest es sinnlich, und man kann es auch ein bisschen sexy nennen, auf so sexy Artwork. Weißt du, was ich meine?
Das stimmt sehr wohl, ja. Und da hat Gilda auch einiges zu tun, wohl wahr.
Und selbst wenn du bei Artema so gehst, was das meist gesehene ist, habe ich immer das Gefühl, okay, dieser französische Arthouse-Film wurde nur wegen des Bildes geklickt.
Und deswegen, ja, also ne? Genau, das könnte Gilda ganz gute Karten haben, wohl wahr.
Genau, aber kommen wir zu den anderen Serien. Also auch Snow Angels fand ich zum Beispiel wahnsinnig schön und das wurde ja auch schon gekauft vom WDR, soweit ich weiß. Und ich muss ganz ehrlich sagen, meine Vermutung war, als ich sah, das ist so Crime-Drama, wie ich es eigentlich gerne in Deutschland sehen würde. Also sehr zart, sehr langsam auch erzählt, aber interessantes Umfeld, tolle Frauenfiguren und vor allem auch so ein bisschen Show, Don't Tell. Also selbst in der ersten Folge, es wird hier so viel so ganz sanft näher gebracht, wo du selber irgendwie dir Gedanken machen musst, wo ich manchmal denke, das ist irgendwie noch so ein Stil, den wir Deutschen manchmal noch nicht so hinkriegen, gerade in Crime-Formaten. Und da fand ich Snow Angels fantastisch.
Ja, wir vertrauen, glaube ich, manchmal unseren ZuschauerInnen nicht so, dass sie bestimmte Dinge auch verstehen, wenn wir sie nicht einmal komplett ausgesprochen haben. Aber vielleicht auch nochmal und dann vielleicht nochmal, damit wir es wirklich, wirklich alle wissen, aha, der hat eine Vorgeschichte mit Gewalt und so. Und das ist manchmal ein bisschen, genau, also sprechen wir nicht über das Negative, sprechen wir über das Positive. Bei Snow Angels funktioniert das eben sehr gut und ich finde auch diese Frauenfiguren einfach wahnsinnig beeindruckend und extrem gut geschrieben, extrem ehrlich geschrieben. Ich hatte es gibt so manchmal so zwei Wortsätze, die Leute sagen und man denkt danach, wow, das ist gerade fiktional, das ist so echt, das ist so wahr. Und das hat mich, ja, das hat mich bei Snow Angels auch total beeindruckt.
Was ich auch liebe, dass auch die Wohnung und das Set-Design auch so normal ist. Es wirkt wirklich, als würde da jemand drin wohnen. Als ist es eine Wohnung, die es wirklich geben könnte. Und ich habe manchmal das Gefühl, in Deutschland haben wir immer noch so Set-Design wie vor 20 Jahren, wo alles so, du siehst förmlich, wie es ausgewählt wurde und nicht, wie drin gelebt wurde. Und ne, also das finde ich dann auch faszinierend.
Ja, ne, oder Wohnungen, die nicht zu den Charakteren passen, wo man sich denkt, ah ja, du bist also Lehrerin oder Zeitpsychologin und hast dieses Gewächshaus. Also es gibt ja auch sehr viele sehr großartige Beispiele aus Deutschland, das muss ich jetzt mal so sagen. Aber wenn wir von Snow Angels sprechen, genau, und da finde ich eben auch sehr spannend, wie klar und genau da Milieu beobachtet wird und in einer sehr wertungsfreien und sehr, also mit vielen Ambiguitäten das Ganze auch gezeigt wird, so dass wir draufschauen und mal unsere ganzen Vorurteile und Wertungen aus dem Kopf rauskriegen.
Total.
Und es geht auch sehr viel um unsere Bilder von Mutterschaft und unsere Wertungen dazu, um unsere schnellen Urteile und die wir hinterfragen, und das ist ja, das ist eine große Qualität der Serie.
Total, auch so ein bisschen wie bei Gilda, ne? Man geht so rein und denkt so, ach, das ist jetzt irgendwie die Drogenmutti mit ihren, ne, mit ihren zwei Kindern, auf die sie nicht aufpasst, ja, so ungefähr, ne? Also wenn man jetzt mal so hart ist, wie man mit seinen eigenen Vorurteilen, ja, da irgendwie reingeht, und nachher finde ich, hat man so viel Verständnis und so viel Zugang irgendwie auf einmal und auch irgendwie die komplett tätowierte Mutter und, ne, also wie du das schön beschrieben hast gerade eben. Und ich verstehe manchmal nicht, in Deutschland, die Deutschen lieben ja anscheinend Crime über alles. Ich finde ja oft, und ich frage mich, ob das nicht auch viele Deutsche denken würden, theoretisch, Ich finde, der Crime-Fall ist doch meist das Uninteressanteste.
Also, ja, wen interessiert? Auch was Heno gesagt hat. Ne? Die hat gesagt, sie hat sich diese Crime-Geschichte hat sie im Grunde nur als Hintergrund gewählt, um davor etwas über ihre Figuren zu erzählen. Und ich bin auch eigentlich immer, also egal wo das herkommt, gelangweilt davon, wenn ich so ein reines Whodunit habe und dann habe ich nochmal eine falsche Fährte, wo ich denke, okay, es ist jetzt so die total wahrscheinliche Figur, aber wir sind erst in Folge 3. Wir wissen, der ist es nicht, ne? Aber gut, dann laufen wir dem jetzt mal hinterher. Aha, okay, ja, nee, er sieht wirklich echt richtig runtergekommen aus, aber und man weiß, das ist jetzt einer, ne, so eine nette Plotschleife, die mal gegangen wurde. Und wenn die mir nichts anderes bringt, als dass ich, ja, wie so ein TKKG-Detektiv da einmal hinterher suche, ja, dann macht mir das eigentlich nicht so viel Spaß.
Ja, und ich finde aber das Interessantere jetzt, wie bei Snow Angels, ist, statt der Crime-Fall ist ja genau auf die Fährte zu gehen der Charaktere und wie die verbunden sind. Also das finde ich ist ja eine viel, also da merke ich, dass ich darüber mir Gedanken mache und das total spannend finde und dieses Rätsel eigentlich entpacken und lösen möchte. Und wie gesagt, der Mordfall ist halt nur, genau wie du sagst, einfach nur eine Randbemerkung. Also hat mir wirklich auch sehr gut gefallen, sprich, liebe Hörer und Hörerinnen, wenn es zum WDR kommt, schaut mal rein. Es ist ein bisschen Depri vielleicht, wenn jetzt noch lange.
Ja, ein bisschen, ne? Ist gut. Ne? Also selbst das Weiß ist so matt abgetönt von dieser sehr kalten Landschaft. Es ist schon, also das macht jetzt keine große Freude. Ne? Und ich muss auch sagen, ich hatte die ersten beiden Folgen. Ich hatte zuerst eine Folge, dann habe ich sofort um eine weitere gebeten und als ich wusste, ich habe jetzt zwei weitere, die ich mir anschauen kann, habe ich wirklich so ein bisschen das vor mir hergetragen und wusste so, du wirst das machen, du wirst das anschauen und es wird auch gut sein, aber puh. Und dann habe ich wieder angefangen reinzuschauen und war komplett drin und musste sofort die dritte dann auch anmachen. Also es ist echt es ist hart, aber es ist wahnsinnig fesselnd und lohnenswert.
Und du hast recht, es ist nicht so dieses typische Scandi-Blaufilter, sondern es hat fast so einen grün-braun-Filter irgendwie, ne? Genau, alles ist so, selbst der Schnee ist irgendwie nicht weiß.
Nee.
Ja, aber behaltet das mal im Hinterkopf, weil ich fand das wirklich sehr, sehr spannend, das mal zu sehen und einfach auch so ein bisschen den Vergleich anzustellen zu vielen Crime-Dramen, die wir irgendwie auch gewohnt sind zu schauen. Also hat mir wirklich auch ganz gut gefallen. Die letzte Serie, auf die ich noch kurz zu sprechen kommen wollte, war It's a Sin. Russell T. Davies hat ja auch eure Keynote am Anfang gehalten, auch sehr sympathischer Dude, hatte ja auch viel Freude, glaube ich, dabei.
Kann man so sagen.
Ich glaube, ich habe selten einen Mann so viel lachen gehört. Also es war total, total schön auch irgendwie eingangs. Ja, erzähl einmal kurz, worum es geht. Und ich glaube, dann können wir auch in die Analyse gehen.
Ja, es geht um es geht um AIDS. Es geht um eine junge Freundesgruppe von jungen, queeren Männern und einer Frau. Die kommen aus ganz vielen verschiedenen Ecken Großbritanniens und sind alle nach London gekommen, weil dort, wo sie herkommen, es gewisse Restriktionen gibt und sie nicht die Personen sein können, die sie sein möchten. Man kennt das ja auch immer noch. Und dann ziehen sie gemeinsam in so eine WG, The Pink Palace, und das Leben könnte so wundervoll sein und ihre Träume könnten eigentlich alle in Erfüllung gehen, doch dann kommt AIDS und zerstört sehr viele Leben und greift auch in ihre Leben ein.
Ja, und ich finde es so krass. Ich finde, es ist.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Wenn man es versucht zu definieren, würde ich sagen, es ist eigentlich eine klassische Dramedy. Also es ist sehr lustig und sehr positiv und amüsant und man schaut irgendwie gerne zu. Und dann kommt so der Todeshammer, ne? Und trotzdem finde ich, es ist eine sehr positive Serie. Also irgendwie.
Ja, das ist verrückt, dass du das aussagst. Ja, ich habe das mit dem einen Hauptdarsteller besprochen, mit dem Omari, der Roscoe spielt. Mhm. Und wir haben auch gesagt, natürlich geht es um AIDS und natürlich ist es ein extrem hartes Thema. Und wenn man sich anschaut, was in den 80ern und auch in den 90ern noch und auch heute noch, also wie AIDS, wie damit umgegangen wird und das Stigma und das damit einhergeht, das ist tragisch und brutal und trotzdem ist die Grundaussage Freundschaft, Liebe und nach vorne blicken. Und ich finde das auch echt schlau, wie er das macht, wie Russell T. Davies das macht. Der ist ja interessiert daran, queere Geschichten einem Mainstream-Publikum zu zeigen. Und so muss man die Serie auch verstehen. Auch eine queere Geschichtsschreibung in den Mainstream zu bringen. Und dafür finde ich, sind seine Verdienste echt unermesslich. Und er holt uns alle rein über diese sehr emotionalen Geschichten, über diese Leichtigkeit, über diese wirklich umwerfenden jungen DarstellerInnen, die einen einnehmen und dann kommt dieser Hammer und dreht einen wirklich einmal komplett den Magen um. Und das, also er schafft das so gut, uns vorab zu emotionalisieren und uns in diese Figuren verliebt zu machen, um uns dann einmal zu zeigen, ja, und jetzt schau mal an.
Und ich fand auch toll, wie er es geschafft hat, uns die Charaktere vorzustellen im Piloten. Also ich glaube, wie lang war der? 40 Minuten, glaube ich, ungefähr, netto. Mhm. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, ich habe jetzt 5 Personen oder 5 Charaktere sehr gut, also ich kann die schon sehr gut einordnen nach dem Piloten.
Ja.
Was finde ich auch vielen Serien was sie nicht schaffen. Und das fand ich schon toll. Und genau, Neil Patrick Harris spielt ja auch eine sehr wichtige Rolle im Piloten. Ich finde auch toll, ihn mal in so einer Rolle zu sehen. Man denkt ja immer, klar, der spielt ja auch anderes als irgendwie How I Met Your Mother. Aber ich fand ihn auch wirklich gut. Alle waren wirklich gut.
Ja, es sind alle wirklich gut. Und ich finde besonders die jungen Schauspieler sind da hervorzuheben. Die sind großartig. Und man merkt auch, also wenn man denen, wir folgen denen natürlich allen auch auf Instagram und so, und die sind so süß auch untereinander. Die haben sich ja wirklich alle komplett ineinander verliebt und sind jetzt so eine echte Clique. Und dann postet diejenige, die Jill spielt, postet dann so ein Magazin-Cover, wo sie drauf sind. Und dann siehst du unten drunter, dass Nathaniel irgendeinen Kommentar macht und Omari und Russell schreibt dann irgendwas drunter. You look great, Jill. Oder wie auch Lydia. Also es ist wirklich rührend, wie die miteinander sind.
Genau, und auch soweit ich mich erinnere, auch lizenziert in Deutschland, kommt zu Stars Play, ne? Demnächst, meine
Richtig,
ich.
Richtig, ja.
Also genau, schaut wirklich gerne mal rein, fand ich wirklich ganz bezaubernd. Vielleicht können wir noch ganz kurz auf den neuen Schalko, das neue Schalko-Werk eingehen. Ich habe es leider nicht sehen dürfen. ich schweige mal weiterhin. Aber genau, ich und die anderen, ich habe viel gehört, ne? Also auch wir Journeys waren ja viel in Kontakt jetzt hier die Woche und einige durften es ja auch sehen oder hatten andere Badges. Kommt demnächst zu Sky. Vielleicht ja nur ganz kurz, also Schalko natürlich immer interessant, du hast ja auch gesagt, ne, Österreicher logischerweise. Wir haben ihn vor 2 Jahren, das war ja auch auf der Berlinale, oder? M?
Richtig, M.
Wo ich mich recht erinnere, lief er dann bei RTL, ging so ein bisschen unter, hatte ich das Gefühl, war auch nicht so ganz meins, aber er hat natürlich auch
genau, das lief, glaube ich, auf TV Now, ne? Das war vor meiner Zeit, das hat Solmers noch gemacht, also ich glaube, David Schalko ist natürlich auch as the British would say, an acquired taste und ist jetzt jemand, der macht keine klassische Feel-Good-Komödie, sondern der macht Sachen, die auch ein paar Ecken und Kanten haben und die vielleicht auch an einigen Stellen politisch inkorrekt sind und die vielleicht auch ganz schön dark sind. Aber es ist immer mit einer unglaublichen, ja, wie ich schon vorhin gesagt habe, eine Spielfreude mit einem, also die Dialoge sind messerscharf. Da gibt es die Sätze, die sind teilweise wirklich zum zum Schreien komisch. Und es ist alles so, dieser, ja, ich finde, es ist ein herrlich absurder Humor, den wir viel zu selten erleben. Und da auch wieder die Sache, die ich auch im letzten Jahr schon zu Freud gesagt habe, vom wunderbaren Marvin, der traut sich was, der hat eine Vision und er traut sich was und er geht da ganz rein und macht wenige Kompromisse und davor habe ich immer Respekt.
Ich wollte gerade sagen, ne, Marvin Krenn, genau, ich finde, genau, auch wenn es nicht meins ist und wenn ich finde, manchmal funktioniert es nicht hundertprozentig, gebe ich dir absolut recht, ich sehe lieber was Mutiges und Neues, anderes, als immer denselben Scheiß zu sehen. Und dann nehme ich auch, sage ich mal, etwas in Kauf, wo ich denke, okay, hat vielleicht nicht so hundertprozentig funktioniert, aber du hast mir was Neues gezeigt. Ich habe was Neues gesehen.
Ja, und vor allem, ich habe was ganz Eigenes gesehen. Also, ja. Und genau, bei Ich und die anderen, man muss da noch erwähnen, dass auch das Setdesign unglaublich lustig ist. Also die Witze oder der Humor, der in diesen blank polierten weißen Büroflächen steckt oder auch in diesem sonderbaren Konferenzraum, der mit Sand bestreut ist und so. Oder es gibt auch ein lustiges Bild von Lars Eidinger mit so einer komischen, mit so einem Screen. Das ist unglaublich lustig.
Ja. Okay, ich freue mich. Ich gucke ja immer gerne so ein bisschen außergewöhnliche Set-Designs. Okay.
Es stecken einfach wahnsinnig viele Einfälle darin. Ja.
Genau.
So viel Reus auf einem Pferd. Es ist. da kann man nichts falsch machen.
Aber bevor wir jetzt noch die anderen beiden durchgehen, ich glaube, so viel Zeit haben wir gar nicht mehr. Yeah. Prinzipiell wollte ich dich einfach mal fragen, ich fand ja sehr interessant, als ich das Programm am Anfang sah, dachte ich so, ach cool, Julia geht jetzt so die Latinx-Richtung, die ja auch sehr in ist oder im Trend liegt, muss man ja fast sagen, bei den Streamern. Wir haben ja auch gesehen, dass in Netflix wahnsinnig viele spanische, also aus dem spanischen Raum oder aus dem südamerikanischen Raum auch generell Serien produziert. War das auch so ein bisschen vielleicht der Hintergedanke oder ist es einfach Zufall gewesen, dass du jetzt zwei Serien wirklich aus Südamerika hattest? Oder Lateinamerika?
Also ich würde sagen, wenn, dann ist das ein indirekter Einflussfaktor, dass die Entwicklung, die du gerade beschrieben hast, denn es, also natürlich möchten wir gerne auf der ganzen Welt tolle Serien entdecken und sie hier einem Publikum zeigen. Es ist aber ja tatsächlich so, dass sich ja auch die Formen von Kontinent zu Kontinent, jetzt mal ganz grob, sich sehr stark unterscheiden. Und wenn du sonst, oder was man viel aus Brasilien zum Beispiel bekommt oder aus Kolumbien, sind Telenovelas. Und wenn man da mal eine Telenovela findet, die so komplett anders ist und alles einmal dreht, das wäre zum Beispiel auch schon mal was Außergewöhnliches, aber das findet man eben nicht. Und ich glaube, dass dadurch, dass die Streamer sich auch verstärkt jetzt um lateinamerikanische Inhalte kümmern oder danach suchen und das fördern und auch dadurch, dass es da im Fernsehbereich gewisse Veränderungen gibt und sich jetzt auch, also sich im Grunde auch im Fernsehen ein gewisses Arthouse etabliert und FilmregisseurInnen sich auch dort im Fernsehen versuchen. Dadurch haben wir einfach sehr viele interessante Projekte inzwischen zu entdecken und zu finden. Also es ist nicht so, dass ich dachte, also dieses Jahr Lateinamerika, sondern es gab einfach sehr viel sehr Gutes von dort. Und wir hatten da eben auch, also wir haben ja auch Delegierte, die auch ganz großartig dazu beigetragen haben, dass wir diese Serien finden konnten.
Vielleicht noch so ein anderer Punkt in den Panels. Genau, es gab ja auch ein sehr schönes Panelprogramm am Mittwoch. Und ich habe das Gefühl, dass momentan, wenn wir uns so ein bisschen den deutschen Markt anschauen, dass jetzt eigentlich so zwei Genres irgendwie ganz groß auf der Karte stehen von den deutschen Serienverantwortlichen. Und das ist zum einen Young Adult. Haben wir ja auch schon Anfang des Jahres gesehen mit Tribes of Europa, Bahnhof Zoo. Jetzt kommen ja noch Katakomben, Wild Republic, und noch irgendwas, was mir gerade entfallen ist. Und so ein bisschen auch True Crime, was so weiter.
Para.
Para, genau, Para is King. Cool. Was sagst du zu dieser Entwicklung? Ich habe manchmal das Gefühl, das ist so 5 Jahre später, als es noch hieß, Jugendliche.
Ja, wollte ich gerade sagen, genau. Wir hängen natürlich mal wieder so ein bisschen hinterher.
Danke, dass du das sagst. Weißt du, ich erinnere mich noch so von vor 5 Jahren, wo es hieß, nein, also Jugendliche wollen keine Serien schauen, die schauen nur noch YouTube. Wo ich immer dachte so, nein, Jugendliche wollen auch Serien schauen. Sie wollen aber Serien schauen, die in ihrem Umfeld spielen und die jetzt nicht von 50-Jährigen gemacht sind, sondern vielleicht von jüngeren Showrunnern.
Ja, und dann kam dieser 13 Reasons Why durchschlagende Erfolg und alle waren plötzlich ganz erschrocken darüber, dass sich Jugendliche ja auch für andere Jugendliche interessieren. Who knew? Und auch so Geschichten, bei denen sie so spüren, dass die ernst gemeint sind, dass sie sowas interessant finden. Das hätte man, ja, also das sind natürlich Dinge, auf die kann man nicht kommen. Die müssen erstmal passieren und dann, also genau, das ist ja ein wirklich anhaltender Trend und schön, dass er jetzt auch in Deutschland angekommen ist, obwohl, also es gibt ja auch schon die ganze Zeit Serien mit Jugendlichen, also How to Sell Drugs, wann kommt das, seit wann gibt's das? Seit 2 Jahren?
2 Jahren, genau. Druck haben wir ja auch schon gesehen, ne? Hier aus Norwegen adaptiert, auch sehr gut, glaube ich, schon 4., 5., 6. Staffel, whatever. Nein, ja, also
wir sind jetzt, also es gibt ja sehr viele auch, genau, Jugendserien und aber dass das so ein großer Trend ist, ja, also ich finde das sehr erfreulich. Ich finde, Coming of Age ist ja also eine der Zeiten, an die wir uns alle am allerbesten erinnern. Und ich glaube, man kann gar nicht, also ich fände es traurig, wenn wir irgendwann, oder ich persönlich irgendwann so alt würde, dass mich das nicht mehr bewegt, sowas zu sehen.
Ich wollte gerade sagen, ich habe auch immer schon gern Coming of Age gesehen. Und ich denke ja auch, gerade wenn wir jetzt unterschiedliche Milieus vielleicht auch in Deutschland sehen, auch ne, von jüngeren Machern gemacht, mit anderen, mit auch Dialogen, die sozusagen authentisch klingen und nicht mehr so Deutsch-Theater auswendig gelernt, dann bin ich ja auch die Erste, die es wieder schaut.
Ja, absolut. Also genau, das interessiert mich auch immer eigentlich, ja. Und was war dein zweites?
Genau, das zweite war, das war jetzt, glaube ich, noch nicht so auf der Berlinale Series jetzt akut, aber ich würde sagen, der zweite Trend, den wir so, der uns aufgefallen ist, ist, dass jetzt alle irgendwie auf True Crime gehen. Und das
nach Robert.
Ja, genau. Und auch so ein bisschen, ne, Wirecard. Jeder muss jetzt seine eigene True Crime Wirecard-Serie irgendwie an den Start bringen. True Crime.
Ja. Ne? Und wir hatten ja im letzten Jahr Höllental, was ich ein hochinteressantes Projekt fand, über den Peggy-Fall. Und das war von Kundschafterfilmen gemacht, die ja auch eine Firma sind, die jetzt eher nicht auf Mainstream und hohe Quoten produziert, sondern, also die natürlich gerne nimmt, wenn es die auch gibt. Und das fand ich eine hochinteressante Auslegung von True Crime. Und ich hoffe sehr, dass es davon mehr gibt.
Habe ich auch gesehen, genau, das war ZDF, glaube ich, ne? Es lief im ZDF, kann das sein? Ich glaube.
Ja, ich glaube.
Mhm. Ich fand es von der Machart ein bisschen oldschool. Ich habe, glaube ich, die erste Folge gesehen in der Mediathek. Ich finde es immer so ein bisschen schade in Deutschland. Deswegen dachte ich, das wäre ein anderer Wink mit dem Soundfall bezüglich Philly DA. Ich habe, wie gesagt, nur ein paar Trailer und Clips sehen dürfen. Aber ich finde ja immer interessant, dass momentan und auch schon vor ein paar Jahren die US-Doku-Serien einfach so wahnsinnig gut und aufwendig gemacht sind und aussehen. Also wir hatten ja selbst ein The Vow oder einen, andere Serien, die jetzt irgendwie in letzter Zeit so ein bisschen hochkamen, die sehen, oder hier zum Beispiel, was haben wir gerade, Alan vs. Farrow, ich weiß nicht, ob du da gerade reingeschaut hast, sieht auch einfach fantastisch produziert. Und dann frage ich mich manchmal, und Philly DA sieht ja genauso aus, also wie gesagt, ich kann inhaltlich da wenig zu sagen, aber dann habe ich manchmal das Gefühl, dann sehe ich deutsche Serien und dazu gehörte hier die Peggy-Serie auch, wo ich denke, das ist immer noch so ein bisschen oldschool von der Umsetzung.
Ja.
Bin ich da zu hart oder siehst du das auch?
Nee, ich sehe, was du meinst, aber also ich glaube, da sieht sich die Macherin von Höllental zum Beispiel auch in einer bestimmten Tradition. Also ich glaube, für die ist dieses, ich erzähle dir die Sache sehr langsam, ich schneide dazwischen diese Waldbilder, das ist ja auch ein sehr bewusster Stil. Also das ist ja eigentlich eine bewusste Überlangsamkeit. Natürlich, ich glaube auch, es gibt unglaublich viele Geschichten, gerade in diesem Bereich, die auf der Straße liegen und nicht unbedingt True Crime, also auch wieder, ne, das, also da sind wir jetzt aber wirklich mal hinterher, muss man sagen. Denn das gibt es ja echt seit Ewigkeiten. Und gerade die Macher von Philly DA, mit denen haben wir auch einen Podcast aufgenommen, in den Industry Insights Podcast, kann man hören. Und ich habe mit denen auch ein Gespräch geführt, so wie mit allen unserer Serien-Creator bei Berlinale Meets, was es auch auf YouTube gibt. Also das kann man sich alles anschauen. Und die haben zum Beispiel auch gesagt, die Creator von Philly DA, dass sie es eben interessant finden, komplexe Geschichten zu erzählen, deswegen auch Doku-Serie und nicht Doku-Film, sondern wirklich in die Breite zu gehen, sich das zu nutzen, was die Serie im Fiktionalen ausmacht, nämlich viele verschiedene Handlungsstränge weiterzuentwickeln und denen zu folgen und dann immer wieder an verschiedenen Stellen aufeinander zusammenzubringen. Und sie glauben eben, das ist natürlich alles viel komplexer als True Crime, aber der Zuschauer, die Zuschauerin, die können das schon und die haben da auch Lust drauf.
Und sie wollen es.
Also ich glaube, diese Ermutigung müssen wir uns mal nehmen.
Ja, und ich glaube, die Zuschauer sind ja auch bereit dazu. Wir haben es ja auch gesehen hier, Vietnam. Wie viele Folgen waren das? Ich glaube, in der Originalvariante 12. OJ, ne, damals auch eine fantastische Doku-Serie. Ich glaube, es waren 8 Folgen oder so, wo ich immer denke, oh Gott, die arme Cutterin oder Cutter, der das irgendwie sichten musste, das Material. Aber ich finde, das stimmt schon. Also ich finde, da würde ich mir manchmal wünschen, dass wir so ein bisschen mehr Mut haben, auch ne, noch komplexer zu werden, aber auch ein Tick moderner in der Art und Weise, wie wir es erzählen. Also wenn ich dann schon so sehe in den Trailern, jetzt nicht bei Philly DA, sondern bei manchen deutschen Doku-Serien, dass dann wieder so die Interviews so völlig oldschool von vor 20 Jahren ne, strukturiert sind und auch gefilmt sind, dann denke ich immer so, och, hätte man das nicht ein bisschen moderner machen können?
Ja, oder dann halt gleich Alexander Kluge machen lassen. Weil dann weiß man wenigstens, worauf man sich einlässt.
Ach, wie schön. Julia, ich glaube, wir haben es.
Ja.
Vielleicht noch, ich weiß nicht, ob du hören möchtest, wie ich den Mittwoch vor allem erlebt habe?
Unbedingt.
Also ich fand es erstmal wahnsinnig schön, dass jetzt wieder Berlinale ist. Es ist ja auch schon fast so ein bisschen so ein Highlight ne, momentan, wo man denkt so, yay, endlich mal wieder irgendwie gefühlt etwas, sag ich mal.
Es passiert etwas.
Ja. Externes zu erleben oder erleben zu dürfen. Ich fand so ein bisschen schade, wenn ich eine kleine Kritik äußern darf, dass viele der Panel-Diskussionen Aufzeichnungen waren und nicht live. Mhm. Und ich kann es natürlich absolut verstehen. Ne? Wir alle wissen, schwierig natürlich auch allein technisch, dass es irgendwie rund läuft. Ich muss aber sagen, wenn es dann so eine Aufzeichnung ist, die ich dann wie in so Live-Slots morgens sehe, dann geht irgendwie noch mehr flöten, als was sowieso schon flöten geht, wenn ich nicht live dabei sein kann im Kino oder in der Panel-Diskussion. Und da denke ich immer so, schade, weil ich hätte auch so einen Mix verstanden, dass man vielleicht manche Sachen aufzeichnet, nachher aber noch eine Diskussion vielleicht live anfügt, was man auch am Nachmittag zum Beispiel hatte in dem Amazon Prime Panel, was ich sehr gut gelungen fand. Weil dann kam auf einmal wieder so diese Berlinale Feeling kam so hoch, weißt du? Ich sah unten
dieses Gefühl der Unmittelbarkeit einfach. Ne?
Total.
Das kannst du mir alles sagen, denn das ist ja nicht mein Verantwortungsbereich. Insofern nehme ich das alles sehr gerne auf.
Nee, also nur so genau für die Kollegen und Kolleginnen vielleicht, dass ich immer denke, ich glaube, wir alle, also das Fachpublikum oder die Journalisten, die auch dabei sind, ich glaube, wir alle sind bereit, auch technische Problemchen zu akzeptieren, wenn wir halt eine Art von Authentizität und Gefühl für den Moment haben. Weißt du, was ich meine? Also ich würde immer sagen,
absolut, da bin ich total bei dir und das war auch tatsächlich was die gerne oder was ich jetzt mitbekommen habe in den Vorbereitungen, das hätten die natürlich sehr, sehr gerne ermöglicht, auch Live-Q&As im Nachhinein. Also, dass man vielleicht sogar das so macht, dass man das vorab aufzeichnet und dann aber springt auf ein Live-Q&A, wo man sich danach dann noch austauschen kann mit den Beteiligten. Ne?
Total.
Das wäre ganz toll gewesen. Ich kann ja das gar nicht sagen, weil, wie gesagt, da stecke ich so gar nicht drin. Aber die hatten ja jetzt auch, sonst haben die ja 3 Tage, in denen Programm verwirklichen. Und jetzt hatten sie einen von 10 bis 18 Uhr. Die mussten natürlich auch gucken, wie sie da ihr Programm unterbringen. Aber ja, ich fand das auch toll bei Amazon, wie die das gemacht haben.
Ja, ne? Und dann dachte ich mir auch so, klar, jetzt rauscht irgendwie auch mein Mikro oder irgendwer hat noch ein Mikro an und ich höre irgendwie ein bisschen Kindergebrüll hinten im Hintergrund. Aber es war so... es wirkte so echt, ne? Man hatte richtig so wieder so ein bisschen Berlinale-Feeling, ne? Also das fand ich war doch erstaunlich, was für ein Unterschied es doch ist, wenn man jetzt eine Aufzeichnung sieht im Vergleich zu live. Und genau wie du sagst, ich finde, man hätte ja auch so eine Art Nachbetrachtung machen können, also wie so ein kleines Studio-Setup, wo unterschiedliche Personen auch sind und so eine Einordnung auch geben, was ich immer sehr schön finde. Also ich kenne das.
Und das ist ja auch das, was uns am meisten fehlt, ne? Also wenn ich mich jetzt frage, also ich wüsste einfach, gut, natürlich kann ich mir jetzt Kritiken durchlesen über die verschiedenen Serien, aber ich möchte ja wissen, also normalerweise steht man am Ende, da steht man dann im Eingang und erlebt, wie die Leute da rausgehen und schnappt so ein paar Gesprächsfetzen auf und und erlebt ja auch schon bei dem Q&A mit den Leuten auf der Bühne dann, wie das angekommen ist, was passiert ist mit den Menschen. Und das sind ja diese Momente, wofür man für diese Festival lebt. Und wenn man diesen Q&A-Part, den Q&A-Part weglässt, dann fällt das eben ja auch alles weg.
Ja,
also auch der persönliche Reward.
Total, total. Nee, aber wie gesagt, also ganz fantastisch. Berlinale 2021, auch unter den schwierigen Voraussetzungen. Ich hoffe, dass wir uns im Sommer im Kino sehen und nochmal vielleicht genau die Live-Emotionen irgendwie nacherleben können.
Es wäre so schön.
Ja, ne? Also genau, Touchwood dafür. Letzte Frage, immer bei uns im Podcast. Was war dein letzter Binge oder die letzte Serie, die du gesehen hast, die dich komplett eingenommen hat? Und ich weiß, du musstest jetzt sehr viel Pflicht schauen, logischerweise, aber ich weiß, du schaust ja auch sehr viel Serien. Vielleicht hast du da eine.
Das ist wahr, ja. Ich habe unheimlich viel natürlich gesichtet, aber unabhängig von der Sichtung, was ich immer wieder zwischen reingeschoben habe, war die neue Staffel von Brooklyn Nine-Nine. Da konnte ich es kaum fassen, dass sie dann doch endlich auf Netflix erschienen war. Und dann habe ich das mir auch sofort alles einverleibt. Und dann haben wir auch, da sind wir als typisch Deutsche 5 Jahre hinten dran und haben Schitt's Creek angefangen. so die letzte Serie, unabhängig vom Programm, die mich wirklich tagelang eingenommen hat, wo ich nichts anderes mehr machen konnte, als an diese Serie denken, war Normal People. Oh. Das war letzten Sommer und da habe ich zuerst das Buch gelesen, ich glaube in einer Nacht verschlungen und dann einen Tag später die Serie geschaut und das dann auch über 2 Tage hinweg. Und ich wollte so ein Challenge machen, so wie es diese ganzen blöden Ice Bucket oder während des Lockdowns gab es so doofe Alkohol-Challenges, die ich persönlich irgendwie, gut, reden wir nicht drüber, wie ich die fand. Und ich dachte, wir könnten ja einfach so die Intellectual Challenge machen und uns überlegen, in welcher Geschwindigkeit wir es hinkriegen, Normal People zuerst zu lesen und dann zu schauen. Mhm. Aber dann dachte ich mir, wir wollen uns ja auch nicht hetzen. Aber und wir müssen diese Serie ganz genießen.
Aber es ist so witzig, mir ging es genau andersrum. Ich habe wirklich Normal People, glaube ich, auch in einem Rutsch gesehen und war fix und fertig danach, also auch emotional einfach völlig ausgelaugt und habe dann angefangen, sofort das Buch zu lesen hinterher.
Ja. Ja, so rum geht's auch. Ne? Das qualifiziert dich immer noch für die Challenge, Hannah.
Ja. Und wir könnten ja theoretisch, wir könnten es jetzt ja machen, weil Conversations with Friends, also das zuvor veröffentlichte Buch, ist ja jetzt ja auch bestellt worden und in der Mache, soweit ich weiß, mit denselben Showrunnern, natürlich neuem Cast, logischerweise. Aber da könnte man ja auch, auch eine Challenge draus machen.
Ja, da habe ich das Buch natürlich sofort auch gelesen.
Ich kannte das vorher, genau.
Ja.
Ach, wie süß.
Ja, davon hörte ich auch.
Normal People. Ach Julia, wie schön. Dann, ich glaube, das war's. Dir erstmal viel Entspannung nach dieser stressigen Berlinale-Zeit. Obwohl, so viele Partys waren ja nicht. Also ganz so fertig dürftest du nicht sein.
Nee, so gar nicht. Nee, es wird jetzt erstmal wieder ein bisschen getanzt.
Ach ja, ich wollte gerade sagen, genau. Aber deswegen schaut genau in die Tanzchoreografien von Babylon Berlin, dass du dahinter steckst. Fand ich ja auch total spannend, als du mir das erzählt hattest. Super, dann ein wunderbares Wochenende und ich hoffe, wir hören uns ganz bald wieder.
Das hoffe ich auch.
Ciao, ciao.
Ciao.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.